Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach 8 Wochen Luftkrieg gegen Jugoslawien ist in der NATO die Diskussion über eine Änderung der Strategie neu entflammt. Der britische Außenminister Cook sprach sich heute dafür aus, die Vorbereitungen für einen Einsatz von Bodentruppen voranzutreiben. Ähnliche Überlegungen gibt es offenbar auch in der amerikanischen Militärführung. Nach Informationen des Magazins Newsweek glaubt der Generalstab nicht mehr daran, dass mit den Luftangriffen allein die NATO-Ziele zu erreichen sind. Als Voraussetzung für einen Bodeneinsatz nannte Cook heute in Brüssel eine nachhaltige Schwächung des jugoslawischen Widerstands.
Im Gebäude des Europäischen Rats trafen sich die Außenminister der Union, um erneut zu versuchen, einer diplomatischen Lösung des Kosovo-Kriegs näher zu kommen. Zweigleisig, denn der militärische Druck soll zugleich aufrechterhalten bleiben. Dafür gab Britanniens Außenminister Cook bei einem Besuch des NATO-Hauptquartiers das Reizwort aus: Bodentruppeneinsatz. Milosevic hat da kein Veto. Wir werden doch nicht in Mazedonien herumhängen, bis es eine große Friedenszeremonie vor Flaggen und Kameras gibt. Klar aber auch, nach Waffenruhe braucht man 50.000 Soldaten im Kosovo. Zurück aufs politische Parkett. Montenegros Ministerpräsident Djukanovic war erster Gast der Ministerrunde. Großmütig versprach ihm der Westen Hilfe, doch keiner wusste, wie und wann das möglich würde. Albaner Führer Rugova war da einfacher zu bedienen. Den vertriebenen Albanern hilft Europa schon, so gut es kann. Mit dem russischen Außenminister Ivanov besprachen die Europäer eine gemeinsame Strategie für Russlands wirtschaftliche und demokratische Entwicklung. Schwieriger aber wurde die Diskussion um den Kosovo-Konflikt. Dazu Fischer.
Alles andere als einfach, aber die Konstruktivität, das heißt das ehrliche Bemühen, eine politische Lösung voranzubringen, das ist auf beiden Seiten nicht nur mit den Händen zu greifen, sondern einfach Wirklichkeit, real.
Real aber blieb Ivanov bei einer alten russischen Forderung. Es ist unerlässlich, dass die Luftangriffe der NATO sofort eingestellt werden.
Und damit scheinen auch nach einem langen Arbeitstag die Europäer einer wirklich politischen Lösung des Konflikts nicht einen Schritt näher gekommen zu sein.
Im Zuge der diplomatischen Bemühungen um eine Lösung des Kosovo-Konflikts ist Bundeskanzler Schröder am Abend in Bari mit dem italienischen Ministerpräsidenten D'Alema zusammengetroffen. Dabei dürfte es um den neuen Friedensplan D'Alemas gehen. Über ihn hatte sich die Bundesregierung bereits im Vorfeld skeptisch geäußert. Die Initiative sieht unter bestimmten Bedingungen eine Aussetzung der NATO-Luftangriffe vor, schließt aber als letzte Möglichkeit den Einsatz von Bodentruppen nicht aus.
Eigentlich hätte es ein Routinegipfel werden sollen zur Pflege der kaum von Krisen behafteten deutsch-italienischen Beziehungen. Doch als Bundeskanzler Gerhard Schröder und Italiens Regierungschef Massimo D'Alema heute am frühen Abend die Ehrenformation der italienischen Armee abschritten, beherrschte ein Thema den gerade beginnenden Gipfel. Der Vorschlag, den D'Alema gestern zur Lösung des Kosovo-Konfliktes gegenüber einer italienischen Zeitung gemacht hatte. Ende der Bombardierungen durch die NATO, wenn Russland und China eine Resolution der UNO gegen Serbien unterstützen. Falls Milosevic in der Feuerpause seine Truppen nicht aus dem Kosovo abziehe, dann plädiert der italienische Regierungschef für einen Bodenkrieg. Wobei ein Bodenkrieg in Italien innenpolitisch ebenso problematisch gesehen wird wie in Deutschland. Mehr noch, immer größer wird in Italien die Zahl der Friedensdemonstrationen und immer lauter der Ruf nach Frieden. Der Bundeskanzler übte sich heute in Zurückhaltung.
Zu den Hintergründen, ich finde es positiv, dass politische Vorstöße gemacht werden zu den einzelnen Aspekten.
Für das Kabinett D'Alema scheint die Kosovo-Krise existenziell wichtig zu werden. Am Mittwoch will sich seine Koalitionsregierung mit dem Thema befassen. Schon haben die italienischen Grünen gedroht, die Regierung zu verlassen, sollte die NATO keine Feuerpause einlegen.
Die NATO hat ihre Luftangriffe gegen Jugoslawien heute auch tagsüber fortgesetzt. Ziele waren erneut die Umgebung von Belgrad sowie Treibstofflager und Verkehrsverbindungen in verschiedenen Teilen des Landes. In der vergangenen Nacht hatte die NATO nach eigenen Angaben wegen schlechten Wetters nur wenige Angriffe geflogen. Sie konzentrierten sich auf Truppen im Südwesten des Kosovo.
An der mazedonischen Grenze haben serbische Streitkräfte einen Zug mit Hunderten von Kosovo-Flüchtlingen zur Rückkehr gezwungen. Lediglich ein paar ältere Menschen durften den Grenzübergang Blace passieren, berichten Augenzeugen. Nach Angaben des Sprechers des UN-Flüchtlingshilfswerks Redmond traf der Zug am Morgen in Blace ein. Die 5 Waggons seien voll besetzt gewesen, schätzungsweise mit etwa 1.000 bis 2.000 Menschen. Inzwischen gibt es zahlreiche Berichte, wonach Kosovo-Albaner von Soldaten als menschliche Schutzschilde eingesetzt werden.
Vermutlich im Zusammenhang mit dem Krieg im Kosovo ist die Residenz des deutschen Botschafters in Griechenland gestern Abend mit einer Panzerfaust beschossen worden. Verletzt wurde niemand. Hinter dem Anschlag steht nach bisherigen Ermittlungen der griechischen Polizei wahrscheinlich die Untergrundorganisation 17. November. Sie gilt als eine der gefährlichsten Terrorgruppen Europas. Aus Protest gegen den Kosovo-Beschluss des Bielefelder Parteitags der Grünen haben 5 Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete der Grünen Alternativenliste beschlossen, ihre Fraktion zu verlassen. Wie die GAL am Abend mitteilte, wollen die 5 eine eigene Gruppe bilden. Die rot-grüne Koalition in Hamburg ist aber nicht gefährdet. Gegen den Willen des linken Flügels hatte sich in Bielefeld eine Mehrheit lediglich für eine befristete Feuerpause in Jugoslawien ausgesprochen. Mehr als 4 Millionen Israelis waren aufgerufen, heute ein neues Parlament und den künftigen Regierungschef zu bestimmen. Hier fällt die Wahl zwischen dem bisherigen Ministerpräsidenten Netanyahu vom Likud-Block und dem sozialdemokratischen Herausforderer Barak. In knapp einer Stunde schließen die Wahllokale, dann werden auch erste Hochrechnungen erwartet. Nach letzten Umfragen lag Barak vorn.
Auf seiner Rundreise heute durch das Land wollte Ehud Barak die letzten Zweifler für sich gewinnen. Er wollte sich nicht von den Umfragen betören lassen, die ihm einen sicheren Wahlsieg mit 55% vorhersagen. Es ist zu früh zu feiern. Barak wollte nicht denselben Fehler machen wie sein Vorgänger vor 3 Jahren. Mit seinem Ruf als brillanter Feldherr und Zögling Itzhak Rabins wollte er die Stimmen aus der politischen Mitte sammeln. Was sein Programm anbelangt, ließ er einiges offen, zum Beispiel, ob er für einen palästinensischen Staat ist. Auch Netanyahu auf Tour. Was er als Siegestrunk wissen will, das ist eher ein Magenbitter, bemerken spöttische Beobachter. Denn die Meinungsforscher sehen ihn heute als den Verlierer mit 10 Punkten hinter Barak. Seine Regierung ist am Wei-Abkommen zerbrochen, weil er territoriale Kompromisse an die Palästinenser nicht durchsetzen konnte. Aber nur er könne den Palästinenserstaat verhindern, versprach er seinen Wählern. Ein Wahlsieger Netanyahu müsste sich mit der politischen Mitte wieder versöhnen, die sich aber zum Ziel gesetzt hat im Wahlkampf, ihn zu stürzen. Und ein Wahlsieger Barak wäre über eine 5er-Koalition hinaus noch auf die Tolerierung durch die Araber angewiesen. Letzter Ausweg und nicht unwahrscheinlich eine große Koalition zwischen Likud und Arbeitspartei.
Bundesfinanzminister Eichel hat seine Kabinettskollegen jetzt schriftlich aufgefordert, seinen Sparkurs mitzutragen. Eichel nannte Zahlen zum Sanierungsbedarf, die sich in Milliardenhöhe bewegen. Der Minister erklärte, nur wenn jeder mithelfe, könnten die Verschuldungsgrenzen des Grundgesetzes und des Europäischen Stabilitätspaktes eingehalten und der Marsch in den Schuldenstaat gestoppt werden.
Ob der Bundesfinanzminister heute bewusst zu spät zur SPD-Präsidiumssitzung kam, um sich unliebsamen Fragen zu entziehen, sei dahingestellt. Tatsächlich traf Hans Eichels rigoroser Sparkurs seine Kabinettskollegen hart. Das muss erst einmal verdaut werden, so der Kommentar eines Ministeriumssprechers. So wollte offiziell heute auch keiner der Betroffenen reagieren. Die Suche nach einer gemeinsamen Sprachregung hat jetzt begonnen. Eichels Sparplan. Im nächsten Jahr sollen 30 Milliarden Mark im Bundeshaushalt eingespart werden, im Jahr 2003 50 Milliarden. An der Speerspitze der Sparbewegung soll der Arbeitsminister stehen, 12,8 Milliarden im Jahr 2000, 21,3 Milliarden im Jahr 2003. Nummer 2 wäre das Ministerium für Verkehr und Bau mit 3,6 Milliarden im Jahr 2000 und 5,9 Milliarden im Jahr 2003. Trotz erweitertem Aufgabenbereich soll auch der Verteidigungsminister drastisch einsparen. Nummer 3 im Chor mit 3,5 Milliarden im Jahr 2000 und 5,8 Milliarden im Jahr 2003. Bisher hatte Rudolf Scharping große Einsparungspläne in seinem Etat rundherum abgelehnt. In einem der ARD vorliegenden Brief an seine Kabinettskollegen schrieb Hans Eichel, wir dürfen nicht zulassen, dass die Gestaltungsfreiheit kommender Generationen durch eine ausufernde Staatsverschuldung in unzulässiger Weise beschnitten wird.
Nun geht erst einmal das Gerangel am Kabinettstisch los. Am 30. Juni sollen die Sparpläne von der Ministerrunde abgesegnet werden. Eichel spricht bereits heute von einer finanzpolitischen Trendwende.
Die Bundesregierung denkt immer offener über einen neuen Zeitplan für die angekündigte Unternehmenssteuerreform nach. Das Finanzministerium erklärte, vieles spreche dafür, die Reform statt in kleinen Stufen in einem großen Schritt vorzunehmen. Als Termin nannte ein Sprecher den 1. Januar 2001. Entschieden sei noch nichts. Man werde aber in jedem Fall dafür sorgen, dass die Wirtschaft sicher planen könne. Die Unternehmen hatten auf eine Reform schon im nächsten Jahr gesetzt. Der deutsche Aktienmarkt ist schwach in die neue Woche gestartet. Der DAX schloss mit 5.114 Punkten, 58 Zähler weniger als am Freitag. Der Eurokurs wurde mit einem Dollar 0,685 etwas höher festgestellt. Das entsprach einem Dollarkurs von 1,8304 Mark. Die Bündnisgrünen lassen weiter offen, wen sie in die EU-Kommission schicken wollen. Bundesvorstand und Fraktionsführung haben sich heute aber darauf verständigt, dass eine Frau nach Brüssel gehen soll. Nach dem rot-grünen Koalitionsvertrag kann die Partei einen Vorschlag für einen der beiden EU-Spitzenposten machen, die Deutschland besetzt.
Wer geht für die Grünen nach Brüssel? Das war heute die Frage, mit der sich Bundesvorstand und Fraktionsspitze stundenlang beschäftigt haben. Spekulationen kursierten unter den wartenden Journalisten, ob es vielleicht auf den glücklosen Umweltminister hinausliefe, der an den Sitzungen teilgenommen hatte.
Das ist die Stunde der Partei und die kommt hier gleich raus. Ich bin ja nicht mehr der Vorstandssprecher.
Die grünen Vorstandsfrauen hatten da andere Ansichten. Doch wer erwartet hatte, dass Ross und Reiter genannt würden, der sah sich getäuscht.
Es besteht Einigkeit in unseren Reihen darüber, dass es sich um eine Kandidatin handeln wird. Es besteht auch Einigkeit darin, dass die Federführung für das weitere Prozedere beim Bundesvorstand liegen wird. Wir werden schon in kurzer Zeit das Gespräch mit dem Kanzler zu diesem Thema suchen. Und ich bitte Sie hier um Verständnis, dass wir vor diesem Gespräch mit dem Bundeskanzler keine konkreten Ressortabsprachen, keine konkreten Namen an die Öffentlichkeit geben werden.
Nichts wurde entschieden, Namen blieben geheim. So hat auch Jürgen Trittin noch Chancen, denn der Kanzler, der den Kandidaten billigen muss, scheint den Umweltminister zu favorisieren. Wer aber könnte die grüne Kandidatin sein? Am häufigsten war heute der Name von Michaele Schreyer zu hören. Die 47-jährige Berliner Grüne ist zurzeit Fraktionschefin und war kurzfristig Umweltsenatorin. Gegen sie spricht zumindest nach grüner Arithmetik, dass sie dem Realo-Lager zugerechnet wird. Also doch der linke Trittin und Michaele Schreyer, dann dessen Nachfolgerin in Bonn. Es darf weiter spekuliert werden. Aber erstmal müssen die Grünen bei den Europawahlen über 5% kommen und dann muss auch noch EU-Präsident Prodi den Vorschlag akzeptieren.
Das Umweltbundesamt fordert ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und von 30 in der Stadt. In einer heute veröffentlichten Studie hieß es, die Zahl der Verkehrstoten auf Autobahnen könne so um etwa die Hälfte reduziert werden. Außerdem könne der Kohlendioxidausstoß erheblich sinken, langfristig um etwa 20%. Bundesverkehrsminister Müntefering reagierte ablehnend. Der Koalitionsvertrag sehe keine Geschwindigkeitsbegrenzung vor. Ernst Mosch, einer der beliebtesten Volksmusiker Europas, ist tot. Wie erst heute bekannt wurde, starb er am Samstag im Alter von 73 Jahren nach einem Schwächeanfall. Mit seinen Original-Egerländer Musikanten hatte Mosch ein Millionenpublikum begeistert.
Vor 4 Jahrzehnten feierte Mosch mit den Original-Egerländern seinen ersten großen Erfolg. Seitdem ging er mit ihnen mehr als 1000 Mal in ganz Europa und den USA auf Tournee. Bereits in den 60er Jahren spielte Mosch mit seinem Orchester in der New Yorker Carnegie Hall. Er wurde zum Gütesiegel böhmischer Blasmusik. Das Repertoire reichte von der echten Volksmusik über Schlager bis hin zu Operettenmelodien. Rund 33 Millionen Schallplatten, Musikkassetten und CDs brachten ihm zahlreiche Auszeichnungen. Er war Komponist, Dirigent, Musiker und Produzent in einer Person. Wegen seiner Perfektion galt Mosch unter Kritikern als Karajan der Volksmusik.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Mai.
2 Kräfte gestalten unser Wetter. Ein Hoch versorgt Nordeuropa, einschließlich Nordostdeutschland, mit Sonnenschein. Regenwolken eines Tiefs bedecken den Südwesten und Westen Europas und damit auch den Süden und Westen Deutschlands. In der Nacht liegen über der Südhälfte Wolken. Östlich der Elbe kommt nach klarer, kühler Nacht die Sonne zum Vorschein. Die Wolken im Süden breiten sich bis an den Main aus. Schauer und Gewitter gibt es nur im äußersten Westen und Südwesten. Der Wind weht mäßig bis frisch, mitunter böig aus Ost, in den Mittelgebirgen stürmische Böen. Unter Wolken bleibt es heute Nacht mild mit 9 bis 12 Grad. Dort, wo es klar ist, kühle 3 bis 6 Grad. Am Tag liegen die Werte zwischen 14 Grad auf Rügen und 21 bis 23 Grad im Südwesten. Es bleibt bei der Zweiteilung. Die Sonne beschränkt sich auf den Norden und Osten, Wolken, Gewitter und Schauer auf den Süden und den Westen. Die Temperaturen nehmen sommerliche Werte an.